Könnt ihr überhaupt noch? Ja, ja, ihr wollt wohl nur das Ende hinauszögern. Wenn du morgen den Auftrag bekämst, nee, das ist kein Auftrag, ja doch, ich bin auch ein Auftrag irgendwie, für meine Familie. Wenn du morgen den Auftrag bekämst, die Welt zu verändern, wo würdest du anfangen? In Berlin. Also ich meine jetzt schon so mit deinen Möglichkeiten, die du so hast, ne? Also mit deinen finanziellen Möglichkeiten, einfach mit deinen natürlichen und übernatürlichen Kräften, mit deinen Connections nach Berlin. Jesus. Mose? Also irgendwelche Antworten sind ja immer richtig. Jesus, Mose, Bibel. Das ist auf jeden Fall immer richtig. Ja, das ist eine saublöde Frage. Es gibt gar keine Antwort darauf, natürlich. Weil du kannst nicht morgen anfangen, die Welt zu verändern. Wie willst du das machen? Ja, das stimmt. Bei dir zu Hause? Also, das ist ja ganz spannend, wie wir darauf reagieren. Also, der eine oder andere von uns denkt vielleicht, der hört die Frage und der denkt, was? Die Welt verändern? Wie ich? Oder was? Das ist viel zu groß. Ich weiß nicht genau, an welche Probleme du jetzt gerade denkst, ne? Die du gerne mal anpacken würdest. Fukushima, Libyen, Dominik Strauss-Kahn. Ist auch so ein Problem. Also nicht er, sondern mehr so, na, der hat Probleme, sagen wir so. Manche sagen natürlich sofort, ich bin viel zu klein, was willst du überhaupt von mir? Wieso soll ich die Welt verändern? Ne? Andere denken vielleicht schon mal drüber nach, ja, was würde ich denn eigentlich machen? Also lass mal kurz überlegen. Berlin. Welche Connections habe ich denn nach Berlin? Und dann gibt es ja so eigentlich zwei Typen von uns, ne? Unter uns, nehme ich also ganz grob. Es gibt so die Risikofreudigen unter uns. Die denken halt, ja klar, verändern, ja, ist wichtig. Also, wo fangen wir an? Ja, passieren unterwegs ein paar kleine Fehler, gehört halt zum Business, macht nichts, weitermachen. Das sind so die Risikofreudigen. Okay, wo steht das Klavier? Komm, machen wir es, wir packen es an. Andere von uns, die sind vielleicht mehr so die Bewahrer und Erhalter. Das gibt's ja auch, ne? Die denken, die Welt verbessern, ich will erstmal zusehen, dass es nicht noch schlimmer wird. Das ist ja auch ein Ansatz, ne? Das ist auch eine Form von, ist jedenfalls keine, naja, man stoppt den Verfallsprozess vielleicht sozusagen. Unterschiedliche Leute, ich weiß nicht, was dein Ansatz wäre. Jedenfalls, es geht heute ums Wagen und ums Gewinnen. Das ist unser Thema heute. Und ich möchte dir gerne eine Geschichte vorlesen übers Wagen und Gewinnen und auch übers Verlieren. Und die steht im Programmheft, möglicherweise hast du dir die schon mal durchgelesen. Ich lese sie jetzt aber einfach kurz nochmal vor. Bei mir in meiner Bibelübersetzung, das ist die neue Genfer Übersetzung, da steht als Überschrift das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Also die Geschichte geht so, Jesus hat die erzählt. Im Matthäus-Evangelium. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Also das ist ja mal keine schöne Geschichte. Nö. Der Auftraggeber ist ein unsympathischer Auftraggeber, das ist ein Großkapitalist anscheinend. Und er scheint auch ziemlich grausam zu sein. Und es ist offensichtlich ein Machtmensch. Er nimmt sich Dinge, die ihm nicht gehören. Und zwar mit Gewalt. Das ist kein freundlicher Typ. Dieser Herr, dieser Auftraggeber vertraut seinen Knechten riesige Summen an. Also in meiner Übersetzung stand der Talent. In den Programmheften steht was von Silbermünzen. Ich habe nochmal nachgeschaut. 1 Talent waren so viel wert wie, das war eine Geldeinheit, war so viel wert wie 6.000 Denare. 1 Denar war 1 Tageslohn. Also so viel, wie du normalerweise an einem Tag verdient hast, das war 1 Denar. 1 Talent waren 6.000 Denare. Also 6.000 Tageslöhne. So viel, wie du an 6.000 Tagen verdienen kannst. Kannst du mal rechnen, wie viel 6.000 Tage sind, wie viele Jahre das sind. So. Und dann kriegt er also, der Erste kriegt 5 Talente, das sind 30.000 Tageslöhne. Und der Zweite kriegt 2 Talente, das sind 12.000 Tageslöhne. Und der Eine kriegt immerhin noch 6.000 Tageslöhne. Das sind Unsummen. Das war offensichtlich das Kapital, das Vermögen dieses Auftraggebers in der Geschichte. Und der Auftraggeber nennt das später Weniges, ne? Du warst mit wenigem treu. Ja, der hat ja interessante Vorstellungen von wenig und viel, ne? Und einer verweigert sich dem Ganzen. Und der wird dafür am Ende hart bestraft. Was will Jesus überhaupt sagen mit so einer Geschichte? Ich sage jetzt was, was manche unter uns möglicherweise ärgert. Ich meine das nicht böse. Okay, manche von euch werden jetzt sagen, ist mir doch egal, wo ist denn das Problem? Andere unter euch, mehr so bibelfeste Leute und Leute, die sich gut in ihrer Bibel auskennen, die werden gleich ein bisschen schlucken. Aber es ist alles gut. Entspann dich. Ja? Jesus ist die Wahrheit und das steht fest, okay? Ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich die Dinge hier sehe. Und übrigens, als Predigtzuhörer und Predigtzuhörerin hast du sowieso immer die Verantwortung, dir selber zu überlegen, ob das, was der Typ da vorne erzählt, Quatsch ist oder nicht. Das ist deine Verantwortung als Zuhörerin und Zuhörer. Ich erzähle hier nur, was ich glaube, was wahr ist. Die traditionelle Auslegung dieser Geschichte ist, der Auftraggeber ist Jesus. Warum glaubt man das? Weil man sagt, in diesen Kapiteln, in denen diese Geschichte vorkommt, Matthäus 24 und 25, da redet Jesus über das Ende der Weltzeit, über seine 2. Wiederkehr und wie das sein wird, wenn die Welt zu einem Ende kommt und Jesus kommt zurück und die Menschen werden gerichtet. Ich persönlich schließe mich einer Minderheit von Theologen an, die sagen, dass das nicht stimmt. Dass Jesus nicht in diesen 2 Kapiteln über das Ende der Welt redet. Leider, leider habe ich jetzt überhaupt nicht die Zeit, dir zu erklären, warum ich das so sehe. Und das ist für dich auch verwirrend, denn du guckst jetzt vielleicht gleich in deine Bibel und dann steht zum Beispiel in der neuen Genfer Übersetzung über dem Kapitel 24 Jesu Rede über die Endzeit. Und dann sagst du, aber das steht doch in der Bibel. Und dann sage ich, nee, das ist nur die Überschrift. Das haben die Übersetzer dahin geschrieben. Und dann sagst du, ja, aber dann guckst du weiter und dann siehst du, dass in der Übersetzung ganz viele Worte vorkommen, die es ganz klar machen und deutlich machen, dass Jesus hier über das Ende der Welt spricht. Und dann sage ich, als die Übersetzer den Text übersetzt haben, da sind die von vornherein davon ausgegangen, dass dieser Text von Ende der Welt spricht. Das ist komplex. Das kann ich jetzt nicht, ihr seid schon ganz still, ne? Ihr seid gerade ganz erschrocken. Pass mal auf, ich falle nicht gleich vom Glauben ab, morgen auch noch nicht. Es ist alles gut, ja. Aber du musst es einfach wissen, dass ich das so sehe, damit du verstehst, warum ich jetzt, wie ich jetzt diese Geschichte verstehe. Und überhaupt kannst du es sowieso mal wissen, dass man manchmal Dinge auch anders sehen kann. Ist auch nicht schlecht. Okay. Ihr seid noch alle da? Dankeschön, das ist gut. Schön, 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 schön. Also, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Diese Gleichnisse. Also diese Gleichnisgeschichten von Jesus. Die wollen was klar machen. Aber manchmal sind wir ein kleines bisschen übereifrig, wenn wir diese Geschichten lesen und wir deuten da alles Mögliche rein. Und das ist schwierig, weil wenn man in so ein Gleichnis alles Mögliche reindeutet, da kriegt man auch alles Mögliche wieder bei raus. Und das ist nicht immer gesagt, dass das wahr ist. Ich glaube, dieser Herr, von dem Jesus die Geschichte erzählt, das ist nicht Jesus. Und dieses Gleichnis handelt nicht von der Wiederkehr von Jesus. Sondern die eigentlichen Adressaten dieser Geschichte, die eigentlichen Adressaten, sind die Juden, die damals im ersten Jahrhundert zur Zeit Jesu gelebt haben. Und die eigentliche Message dieser Geschichte ist nicht, ja, die Wiederkehr des Königs lässt schon lange auf sich warten, aber seid trotzdem bereit. Es ist nicht die Message. Sondern die Message dieser Geschichte ist, Jahwe, der Gott Israels, kehrt zurück und zwar demnächst. Seine Ankunft steht unmittelbar bevor und es ist Jesus von Nazareth. Bist du bereit? Das ist also witzig, die Geschichte sagt uns eigentlich nicht, es dauert noch lange, aber sei trotzdem bereit, sondern die Geschichte will uns sagen, es steht kurz bevor, die Zeit ist eigentlich überhaupt schon da. Und wo stehst du? Das ist die Message der Geschichte. Und die Pointe ist, und die ist auch schon in dieser Geschichte enthalten, nein, Israel ist nicht bereit. Das ist die Pointe, die wird hier mit dieser Geschichte auch bereits erzählt. Israel ist nicht bereit, seinen König zu empfangen. Im Gegenteil, sie nehmen ihn gefangen, sie foltern ihn, sie kreuzigen ihn. Und sie werden dafür die Quittung erhalten. Und die Quittung kam 70 nach Christus, etwa 30 oder 40 Jahre, nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat, als Jerusalem platt gemacht wurde von den Römern und als der Tempel zerstört wurde und als ein Zeitalter zu Ende ging, das Zeitalter des Tempels. Der Tempel in der damaligen Vorstellung war der Himmel auf Erden, der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo man Gott wirklich begegnen konnte. Das war der Tempel, der Mikrokosmos, Himmel und Erde in einem Gebäude zum Anfassen. Das war der Tempel, der Himmel auf Erden. Und das war eine riesen Katastrophe als dieser Tempel, für die Juden, als der Tempel zerstört wurde. Das, ein Zeitalter ging zu Ende und davon redet Jesus. Ich weiß, dass du möglicherweise hast du mit dieser Sicht Probleme. Und jetzt sagst du, naja gut, also wenn du so siehst, Gofi, ja, was hat denn diese Geschichte überhaupt für mich für eine Bedeutung? Dann kann ich ja auch die Bibel zuklappen und sagen, ja gut, alles klar, ist ja sowieso nicht für mich, macht nichts. Wir können hier trotzdem was rauslernen. Diese Geschichte hat eine ganz handfeste Bedeutung für uns und für heute und für nachher, wenn du nach Hause fährst und für morgen, wenn der Alltag wieder losgeht. Und das würde ich dir jetzt gerne erzählen. Wir finden uns in ihr nämlich auch wieder, weil wir sind nämlich auch Menschen, denen etwas Großes anvertraut worden ist. Dir wurde etwas Großes anvertraut. Und die Erwartung Gottes ist, dass du damit arbeitest. Das ist absolut so, wie das hier auch in der Geschichte beschrieben wird. du hast was empfangen. Die Frage ist, was machst du damit? Und es gibt zwei Möglichkeiten, die werden in dieser Geschichte auch beschrieben. Und die Geschichte ist da so ganz platt irgendwie. Es gibt eine gute und eine schlechte. Die gute Möglichkeit ist, dass du das mutig einsetzt, was du bekommen hast. Dass du damit arbeitest. Dass du das wie ein fremdes Eigentum behandelst, das dir anvertraut worden ist, was gar nicht unbedingt dir persönlich gehört, sondern was du nur bekommen hast, um damit zu arbeiten. Das ist ja ein Unterschied. Und genau so sehen wir das auch als Christen. Wir haben Leben empfangen von Gott. Er gibt es uns, wann er will, und er nimmt es sich auch wieder, wann er will, weil es eigentlich ihm gehört. Die Frage an dich ist, was machst du damit? Die eine, die gute Möglichkeit ist, es mutig einzusetzen und damit zu arbeiten. Und die schlechte Möglichkeit ist, das einfach nur bewahren zu wollen. Aus Angst, ein Risiko einzugehen. Diese Geschichte, die konzentriert sich vor allem auf denjenigen, der sich falsch verhalten hat. Der kriegt die meisten Verse sozusagen ab. Das ist der größte Teil der Geschichte. Was war eigentlich sein Problem? Warum hat er sich so verhalten? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum dieser Mensch sich so verhalten hat. Erstens, er hatte Angst. Er hatte Angst, Fehler zu machen. Hier in unseren Übersetzungen steht, dass der Auftraggeber zu diesem Diener sagt, du böser und fauler Mensch. In den neueren theologischen Kommentaren sagt, die richtige, die korrektere Übersetzung wäre eigentlich, du böser und ängstlicher Mensch. Das ist der Vorwurf, den dieser Mann hören muss. Du böser und ängstlicher Mensch. Du hast nichts getan aus Angst. Das ist der eine Grund, Angst. Der zweite Grund, geringe Wertschätzung. Das, was er empfangen hat, scheint er nicht sonderlich wichtig oder wertvoll gefunden zu haben. Angst. Angst vor Fehlern. Angst vor dem Zorn des Auftraggebers. Weißt du, das ist eben mein Problem mit dieser traditionellen Auslegung dieser Geschichte. Ich finde, sie schürt wahnsinnig Angst. Ich stelle mir vor, oh, Jesus hat mir was anvertraut und dann kommt er wieder und stell dir vor, ich habe nicht genug gearbeitet und dann, ich bin doch eigentlich Christ und ich bin auch in einer Beziehung zu ihm, aber dann schickt er mich raus in die Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Und weißt du, ich will überhaupt gar nicht wissen, wie viele unter uns mit dieser Angst durch die Gegend laufen. Du bekehrst dich jedes Mal Pfingsten zum tausendsten Mal. Warum eigentlich? Weil du möglicherweise Angst davor hast, dass es die letzten, was weiß ich wie viele Male, irgendwie noch nicht genug war. Oder dass du in der Zwischenzeit so viel Mist gebaut hast, dass deine Bekehrung irgendwie wieder hinfällig geworden ist. Dann gehst du wieder zu Jesus und schreibst einen neuen Vertrag, ne, damit er auch wirklich gültig ist. Weil du weißt ja nie, man weiß ja nie. Möglicherweise liebt er mich ja gar nicht so doll. Möglicherweise ist er ja doch irgendwie ein bisschen sauer auf mich. Möglicherweise mache ich ja doch ein bisschen zu wenig. Und dann weiß man ja nicht, was passiert. Das ist ein echt großes Problem bei Christen von unserer Sorte. Vieles geschieht aus Angst. Und das ist nicht in Ordnung. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass wir diese Angst Ehrfurcht nennen. Angst lähmt. Die Angst davor, Fehler zu machen, lähmt dich. Und du tust Dinge nicht, weil du denkst, besser keine Fehler zu machen und nichts zu tun, als irgendwas zu riskieren und möglicherweise was falsch zu machen. Diese Geschichte, meine Überzeugung, sagt genau das Gegenteil. Riskiere lieber Fehler, bevor du überhaupt nichts tust. Weißt du, was ist ein erfolgreiches Leben? Wenn wir, ist nicht so schöner Gedanke, aber stell dir vor, wir besuchen alle deine Beerdigung, ne? So, und dann wird bilanziert, ne? Was willst du von uns hören? Sollen wir sagen, du hast ein erfolgreiches Leben geführt, du hast nie einen einzigen Fehler gemacht? Ja, schön wär's. Oder sollen wir sagen, du hast ein erfolgreiches Leben geführt, Du hast was bewegt. Ich glaube, wenn du was bewegen willst, dann sind Fehler inklusive. So ist das halt. So ist das Leben. Wer wandert, macht sich die Füße schmutzig. Das gehört irgendwie dazu. Aber wer nur zu Hause sitzt und aufpasst, dass seine Füße nicht dreckig werden, der bleibt halt sitzen. Ich glaube, besser Fehler machen, als stillzustehen. Das ist das eine. Angst. Angst lähmt diesen Mann. Und dann ist da noch das andere. Geringe Wertschätzung. Geringe Wertschätzung von dem, was er anvertraut bekommen hat. Dir wurde auch was anvertraut. Dein Leben, deine Persönlichkeit, deine Begabung, deine Biografie, deine Lebensumstände, deine Ressourcen, was du hast an materiellen Besitz, dein Aussehen. Das wurde dir alles anvertraut. Und ich glaube, ich weiß, der Auftrag von Jesus an uns ist, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid dafür da, um Gutes zu tun. Tut Gutes, setzt dem Bösen um euch herum etwas Gutes entgegen. Lasst es in der Dunkelheit hell werden. Werdet aktiv, setzt das ein, was du hast. Und was meint er denn damit? Meint er denn wirklich nur, dass du predigst und in der Fußgängerzone Lieder singst und Gottesdienste veranstaltest? Das glaubst du doch selber nicht. Oder ist doch so? Da gehört doch wirklich das ganze Leben dazu. Liebe praktisch werden lassen. So wie wir das in dem Beispiel vorhin gehört haben. Von der adligen jungen Frau, die plötzlich anfängt, Gutes zu tun, weil sie weiß, sie hat was empfangen, was sie einsetzen kann. Ja, Menschen sollen Jesus kennenlernen, das stimmt. Und ja, dafür muss man auch vom Glauben sprechen, das ist auch richtig. Aber weißt du was? Das Recht zu reden, das muss man sich erarbeiten. Ich meine, wem hörst du denn zu, wenn es darum geht, dass wirklich ernste und tiefe Sachen angesprochen werden? Also wenn wir im Glauben reden, dann reden wir immer gleich von Lebensveränderungen. Dann reden wir immer gleich davon, dass jemand den eingeschlagenen Weg ändert und einen neuen Weg geht. Weißt du, das ist wirklich, also das ist echt hartes Zeug, ne? Das ist ja nicht, welche Mannschaft steigt ab. So. Und von wem hörst du dir sowas an? Und wem hörst du überhaupt auch zu? Menschen, denen du vertraust natürlich. Und wem vertraust du? Menschen, die dir schon mal bewiesen haben, dass es ihnen um dich geht und um sonst gar nichts. Dass sie dich annehmen, wie du bist. Du würdest doch niemals jemandem zuhören, der nur deshalb zu dir freundlich ist, weil er dir was verkaufen will. Die triffst du ja auch dauernd. In der Fußgängerzone zum Beispiel. Ich bin dann immer total überfordert. Ich weiß ganz genau, die Leute wollen mir was verkaufen, aber ich will denen irgendwie nicht wehtun, ne? Aber das ist doch, du traust diesen Leuten noch nicht, du glaubst denen noch nicht. Und wer bitteschön soll dir denn zuhören? Natürlich Menschen, die von dir wissen, der nimmt mich wirklich an, so wie ich bin. Und der meint wirklich mich und der will mir nicht nur einfach irgendwie was verkaufen. Das ist doch völlig klar. Liebe, gelebte, praktische Liebe. Darum geht es. Und da kannst du sofort loslegen. Sogar noch hier. Du musst noch nicht mal nach Hause fahren, du kannst sofort anfangen. Und auf der Autofahrt. Und wenn du zu Hause ankommst, wie du deinen Eltern begegnest und wie du dann morgen wieder zur Arbeit oder in die Schule gehst, da geht's los. Ah nee, morgen ist der Ferien. Okay, Entschuldigung. Ja, bei uns nicht. Ich stehe morgen wieder um 5 Uhr auf, Alter. Und dann, ja, danke. Du legst sofort los, in deiner Familie, in deiner Clique, da wo du halt lebst, weißt du, du tust sofort Gutes. Du stehst dem Mobbingopfer zur Seite, du bist freundlich zu deiner Mutter, du hilfst deinen kleinen Geschwistern, du schlägst dich zurück. Echt, ist das so hart oder was? Ja. Hatte ich eben ein Seminar drüber, hättest du besuchen müssen, da habe ich gesagt, dafür brauchst du den Heiligen Geist. Indem du jemandem eine neue Chance gibst. Indem du deinen Chef nicht bescheißt. Was weiß ich. Du kannst sofort anfangen. Jetzt gibt es halt nur ein Problem. bei uns macht es sofort Klick im Kopf und dann sagen wir, aber das ist doch ganz normal. Aber das ist doch nichts Besonderes. Ja, siehst du, das ist doch genau das Problem. Wir sagen, das ist doch nichts Besonderes, macht doch jeder, ist doch ganz normal. Und dann tun wir es nicht, weil es ja so normal ist. Das ist doch das Problem. Das ist das Problem, was der Typ in der Geschichte hatte. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht, ja, was mache ich hier? Ja, mach ein Loch, ne? Ist ja auch egal. Es sind die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Es sind die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Trotzdem für Jesus handeln. Auch wenn du das Risiko eingehst, Fehler zu machen. Auch wenn du denkst, das ist eigentlich überhaupt nichts Großes, was ich jetzt mache. Trotzdem für Jesus handeln. Darum geht's. Und weißt du, wenn es dir hilft, wir sind eine große Gemeinschaft, ne? Und in Wirklichkeit sind wir noch größer. Wir sind eine weltweite Gemeinschaft. Wenn diese weltweite Gemeinschaft einfach die kleinen Dinge des Lebens tut, was meinst du, was sich ändert? Wirklich viel. Das Problem ist halt einfach, dass die Frommen sich zu schade sind für die kleinen Dinge des Lebens. Und deshalb sieht es manchmal auch so dürftig aus unter frommen Menschen. Das ist halt das Problem. Also, die zwei Dinge würde ich dir mitgeben. Ansonsten, wenn du jetzt Angst hast um meinen Glauben, kannst du für mich beten. Ich wertschätze jedes Gebet für mich. Genau. Ich wünsche dir ehrlich, dass du angstfrei und mutig nach Hause fährst und nicht das Gefühl hast, das Eigentliche ist vorbei, das Uneigentliche beginnt zu Hause. Das Eigentliche beginnt jetzt. Und du kannst sofort loslegen. Du hast alle Mittel in der Hand. Mach es einfach. Amen. Jetzt bete ich noch. Danke, Jesus, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass du uns lieb hast und dass du wirklich uns lieb hast und dass du unsere Schwächen kennst und mit uns daran arbeiten möchtest, aber auch Verständnis hast für das, was wir verbocken und für das, was wir nicht hinkriegen. Und dass du trotzdem nicht die Hoffnung in uns aufgibst, weil du ganz genau weißt, was du durch uns bewegen und erreichen kannst. Bitte gib uns den Mut, loszugehen. Vergib uns unsere Fehler, Herr. Richte uns wieder auf und hilf uns weiterzugehen und bewirke Großes durch das Kleine, das wir tun. Danke, dass du es tun wirst. Amen.